NDR Kultur à la carte.
Mit Verena Gonsch. In wenigen Tagen, am 9. November, jährt sich der Berliner Mauerfall zum 35. Mal. Damals, vor über 3 Jahrzehnten, war die Freude riesengroß. Wir haben sicherlich alle noch die Bilder vor Augen. Heute ist die Bilanz, vorsichtig gesagt, wohl eher gemischt. Darüber will ich heute sprechen mit Steffen Mau. Er ist Bestsellerautor und Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität. Und er kommt selbst aus Ostdeutschland und ist, noch zu DDR-Zeiten, im Stadtteil Lüttenklein in Rostock aufgewachsen. Sein Buch Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt, ist auf der Shortlist des NDR-Sachbuchpreises, der am 7. November in Göttingen verliehen wird. Schon Steffen Maus Buch Triggerpunkte erreichte ein größeres Publikum. Herzlich willkommen, Steffen Mau.
Hallo Frau Gonsch, ich freue mich, dass ich da bin.
Steffen Mau, der 9. November 89 ist ja ein Datum, das sich allen Deutschen eingeprägt hat, ob Ost- oder Westdeutsch. Jede und jeder kann eigentlich sagen, wie er damals vom Mauerfall erfahren hat. Wo waren Sie denn an dem Abend?
Ja, ich war in Schwerin und ist ja in Ihrem Sendegebiet in einer Kaserne, Werder-Kaserne heißt die, unweit des Bahnhofs und habe meinen Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee abgeleistet. Ich hatte Wachdienst, das heißt, man musste so 48 Stunden ununterbrochen in so einem Rhythmus operieren. 2 Stunden Wache, 2 Stunden Bereitschaft, 2 Stunden Schlafen. Und wir hatten aber ein kleines batteriegetriebenes Radio, illegalerweise. Und jemand hat dann gehört, dass die Mauer offen ist. Und ich glaube über RIAS Berlin, vielleicht auch über den NDR, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann war natürlich eine Wahnsinns-Euphorie da, aber wir mussten die ein Stück weit abbremsen, weil wir da aus diesem Regime ja nicht so ohne weiteres raus konnten. Und dann haben wir uns aber irgendwie Alkohol besorgt und ganz viel geredet. Und die Ruhe- und Schlafenszeiten, die fanden dann gar nicht mehr statt, sondern wir waren eigentlich 48 Stunden wach, weil uns das so elektrisiert hat.
Und die Offiziere auch? Also
ja, mit denen haben wir das gar nicht so richtig kommuniziert, weil wir uns das auch nicht getraut haben. Es war ja auch insgesamt eine Umbruchszeit. Es ging ja nicht nur um den Fall der Mauer, sondern auch um die Pulverisierung des alten SED-gestützten Regimes. Und wir haben auch schon angefangen, aufmüpfiger zu werden und uns gegen die Obrigkeit zur Wehr zu setzen, mit denen auch Auseinandersetzung zu führen, Soldatenrat zu gründen. Also das folgte dann alles. Also es war wirklich eine sehr bewegte Zeit. Aber es gab natürlich auch viele Fragen, die sich daran anschlossen. Ne? Also sofort irgendwie das Thema, kann die DDR überhaupt überleben mit offenen Grenzen? Sind die nicht irgendwie eine Voraussetzung dafür, dass nicht alle weglaufen? Es gab ja in der DDR immer diesen Spruch DDR, was heißt das eigentlich, der dumme Rest? Weil die Auswanderungsbewegung ja in den 80er Jahren schon enorm war. Das hat uns alle berührt. Wir haben ununterbrochen darüber gesprochen, weil man viele Leute kannte, die in den Westen gegangen sind oder dann im Sommer auch über die ungarisch-österreichische Grenze, die DDR verlassen haben.
Hätten Sie damals gedacht, dass wir 35 Jahre nach dem Mauerfall noch mehr über die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten diskutieren?
Nein, ich bin wahrscheinlich mit der gleichen Naivität in diesen Prozess hineingegangen, wie viele auch politische Akteure, die gedacht haben, in 1 oder 2 Generationen ist das eigentlich mehr oder weniger vollendet. Und diese Ost-West-Unterschiede, die spielen dann nur noch im Rückspiegel eine Rolle, ne? Also in der persönlichen oder auch kollektiven Erinnerung, aber nicht mehr so in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, es gibt jetzt Ost-West-Verwerfungen oder einen neuen Ost-West-Konflikt oder es gibt sogar ja sehr starke auch antidemokratische Strömungen in Ostdeutschland. Das haben wir damals nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, und das ist ja auch Thema meines Buches, das war in gewisser Weise naive Transformationsvorstellung, weil wir einfach sehen, dass viele Unwuchten geblieben sind, auch viele Enttäuschungen sich irgendwie festgesetzt haben und dass Ost und West doch in manchen Aspekten, mancherlei Hinsichten doch noch sehr unterschiedlich sind und wahrscheinlich auch bleiben werden.
Johann Sebastian Bach, der dritte Satz aus dem Violinkonzert A-Moll Bach-Werkeverzeichnis 1041. Daniel Hope mit dem Chamber Orchestra of Europe. Steffen Mau, in Ihrem Buch Ungleich vereint ziehen Sie ja einen Vergleich zwischen Italien und Deutschland. Das fand ich sehr interessant. So wie Nord- und Süditalien seit langem zwei extrem unterschiedliche Landesteile sind, werden Ihrer Ansicht nach auch Ost- und Westdeutschland auf absehbare Zeit unterschiedlich bleiben. Wie kommen Sie darauf?
Ja, weil man jetzt sehen kann, dass sich bestimmte Unterschiede auch stabilisieren. Wir haben ja lange Zeit auch eine Dynamik gehabt, ne? Tatsächlich gab es sowas wie eine Annäherung des Ostens an den Westen oder ja, technisch gesprochen eine Art von Konvergenz. Und jetzt kann man nicht mehr sagen, wir sind jetzt noch in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, das geht immer so weiter und irgendwann ist das dann vollendet, sondern bestimmte Dinge haben sich festgesetzt. Also es ist auch unwahrscheinlich, dass wir in 5 Jahren jetzt irgendwie 3 oder 4 DAX-Unternehmen mit ihrem Hauptsitz in Ostdeutschland haben werden. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sich die Parteiensysteme ganz fundamental annähern, dass im Osten die ähnlich stabil sind, auch ähnlich bedeutsam. Es ist auch unwahrscheinlich, dass wahrscheinlich die Vermögensmauer, die innerdeutsche, die ja existiert, dass sich die verkleinern wird, sondern bestimmte Dinge haben sich einfach festgesetzt. Mentalitäten, soziale Strukturen, auch ökonomische Aspekte spielen da sicher eine Rolle. Und das kann man an anderen Ländern sehen. Italien ist vielleicht das prominenteste Beispiel mit diesem starken Nord-Süd-Gefälle, also relativ reiches, auch ökonomisch entwickeltes Norditalien und dann der Mezzogiorno mit eigenen sozialen Strukturen und auch kulturellen Lebensweisen. Aber wir haben dasselbe auch in Schweden. Nord- und Südschweden sind sehr unterschiedlich. Also ob sie in Malmö sind oder in Umeå oder Nord- und Südengland. Also überall gibt es auch solche Verstetigungen von regionalen Differenzen. Und da wäre das eigentlich schon überraschend, wenn das in Deutschland nicht der Fall wäre. Denn wir haben ja nicht nur die Trennung 40 Jahre DDR und Bundesrepublik, sondern wir haben auch schon davor unterschiedliche Strukturmuster gehabt in Ost und West. Max Weber, sozusagen der Ahnherr der deutschen Soziologie, hat von Ostelbien gesprochen und eben gesagt, okay, die sozialen Strukturen sind da andere, auch die Geschichte ist eine andere. Und wir haben nach 1989, 90 natürlich auch noch fortgesetzt unterschiedliche Entwicklungen gehabt, nämlich eine sehr starke Deindustrialisierung im Osten, auch eine demografische Alterung und Abwanderung und im Westen eine ganz andere Entwicklung. Und das wäre, glaube ich, schon überraschend, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass das in den nächsten 5 oder 10 oder 20 Jahren verschwindet.
Mhm. Wir hatten ja die ostdeutschen Wahlen und diesen starken Erfolg der AfD. War das für Sie so absehbar?
Ja, in gewisser Weise habe ich das auch schon so erwartet, denn wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, und das habe ich jetzt für dieses Buch gemacht, dann sieht man doch, dass an der Oberfläche sich vieles angenähert hat, aber eben auch nur scheinbar. Das ist häufig wirklich nur ein Oberflächenphänomen, und wenn man dann darunter schaut, also weg von der Benutzeroberfläche hin zu den Strukturen einer Gesellschaft, sieht man, dass die sehr unterschiedlich sind. Wie gesagt, also die demografische Entwicklung, also die Entwicklung der Bevölkerung ist sehr, sehr unterschiedlich. Ostdeutschland ist eine Abwanderungs- und Schrumpfgesellschaft. Der Westen wächst nach wie vor, und zwar beträchtlich. Wir haben sehr unterschiedliche auch räumliche Strukturen im Hinblick auf Bedeutung großer Städte oder großer Zentren hat Ostdeutschland eben sehr, sehr wenig. Und auch im Hinblick auf die politische Kultur gibt es große Unterschiede. Also die Parteien sind im Osten wenig eingewurzelt, also haben wenig Mitglieder. Es gibt wenig parteibezogene Milieus. Und das sorgt natürlich auch für eine große Instabilität und auch für erweiterte Möglichkeiten, jetzt ja für Rechtspopulisten oder rechtsextreme Parteien oder auch für das Bündnis Sahra Wagenknecht, da Wahlerfolge zu erzielen, die sie in dieser Form im Westen nicht erzielen. Da sind sie natürlich auch bedeutsam und werden auch bedeutsamer über die Zeit. Aber der Osten ist in gewisser Weise anfälliger oder weniger widerstandsfähig, müsste man korrekterweise sagen, gegenüber solchen ja auch neuen politischen Angeboten.
Sie sagen ja in Ihrem Buch, dass die Wurzeln für den Erfolg der AfD eigentlich schon in den 90er Jahren gelegt wurde durch so ein Vakuum der Zivilgesellschaft.
Ja, die DDR selber ist natürlich auch verantwortlich in gewisser Weise. Es war ja eine sehr abgeschottete, sehr homogene Gesellschaft mit kaum Zuwanderung. Auch durchaus auch mit einer rechtsextremen Kultur oder Szenen, die sich dort etablieren konnten, häufig als Rauditum dann bagatellisiert. Und was ist dann in den 90er Jahren passiert? Dass dieser vorpolitische Raum hat sich vollständig entleert. Der war ja durch die Massenorganisation der DDR und durch die Partei und die Betriebe besetzt. Das ist alles weggebrochen. Und dann entstand da plötzlich eine freie Fläche und dazu eine verunsicherte Bevölkerung, auch mit vielen ökonomischen Schwierigkeiten, aber auch mit ideologischer Orientierungslosigkeit. Und da sind dann rechtspopulistische Akteure oder Rechte auch aus dem Westen hingegangen, weil die da Dinge machen konnten, die vielleicht in Lüneburg oder auch in Hamburg nicht so ohne weiteres möglich gewesen wären, weil der Widerstand der Zivilgesellschaft da größer gewesen wäre. Dann haben die sich dort eingepflanzt, auch relativ gut etabliert an vielen Orten. Und wenn man die AfD heute verstehen will, dann muss man im Prinzip immer diese 90er Jahre mit einbeziehen, wo es eine relativ starke auch Vernetzung von rechtsextremen Leuten gegeben hat, die da jetzt zum Teil eben auch eine lokale Vorherrschaft für sich reklamieren und letztendlich auch die ja sowas sind wie Vorfeldorganisationen der AfD, die sie eigentlich mitstützen und auch Strukturen bereitstellen. Und das alles ist sozusagen eine historische Kontinuität, das ist jetzt nicht aus dem Nichts entstanden. Und das hat auch nicht nur etwas mit der Migrationskrise 2015-16 zu tun, sondern ist ein langer historischer Entwicklungspfad, der uns dahin geführt hat, wo wir heute sind.
Im Westen hat man das ja in den 90ern gar nicht so wahrgenommen. Jetzt gibt es viele Podcasts, Bücher, die das nochmal reflektieren. Warum auch das so spät?
Ja, natürlich gab es Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992. Das ist schon thematisiert worden und man hat eben auch gesehen, dass es viele auch Übergriffe gab auf Flüchtlingsheime und anderes. Aber das ist ein Stück weit wieder verschwunden. Da hat man eben wiederum gesagt, ja, das ist jetzt eine Gesellschaft in der Krise. Aber langfristig hat das keine Effekte. Dann werden die Ostdeutschen sich irgendwie daran gewöhnen. Und heute haben wir eben diese Diskussion manchmal unter der Überschrift Baseballschlägerjahre geführt zu Aspekten, die ich selber auch so erlebt und beobachtet habe, nämlich eine extrem starke, in der Jugendkultur sehr stark verankerte Auseinandersetzung zwischen Linken und Rechten mit ja auch Gewaltexzessen, mit auch einer permanenten Bedrohung, wenn man abends mit der S-Bahn irgendwo gefahren ist, in Rostock zum Beispiel, musste man immer ein Stück weit aufpassen, dass man da jetzt nicht in solche Reibereien hineinkommt. Oder es gab auch viel so Maskulinität und Demonstration von Stärke in solchen Kontexten. Ja, warum hat der Westen das so stark ignoriert oder auch nicht so gesehen? Ja, da würde ich schon sagen, ja, das ist wieder auch dem Unverständnis einer Teilgesellschaft geschuldet, von der man immer angenommen hat, sie sei eigentlich im Kern ganz genauso wie man selbst. hätte nur sozusagen bestimmte Modernisierungsblockaden und die seien jetzt mit dem Rücktritt der DDR-Partei und Staatsführung und dem Übergang zur Demokratie eigentlich erledigt und würden dann irgendwie dann dazu führen, dass sich auch die Mentalitäten und die politischen Orientierungen ganz ähnlich entwickeln wie im Westen. Aber die Bedingungen der Demokratisierung im Osten waren natürlich völlig andere als die der Demokratisierung der alten Bundesrepublik nach 1945 bzw. 1949. Nämlich da hat man gleichzeitig einen Wirtschaftsboom gehabt und die Leute sind in gewisser Weise auch in die Demokratie hineingekauft worden. Ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen. Währenddessen im Osten eben die Demokratisierung einherging, auch mit wirtschaftlichen Flurschäden, mit auch dem Zerreißen der sozialen Netze und der Bindung, auch mit einer großen Orientierungslosigkeit.
Wir hören Arkadi Volodos mit dem Menuetto aus der Klaviersonate G-Dur von Franz Schubert.
Thank you.
Heute zu Gast bei In der Kultur à la carte der Soziologe und Bestsellerautor Steffen Mau. Herr Mau, wir haben über die AfD gesprochen und über die Entwicklung in Ostdeutschland in den 90ern. Für viele ist 35 Jahre nach dem Fall der Mauer unerklärlich, dass auch jüngere Ostdeutsche mit Bitterkeit und dem Gefühl des Gekränktseins auf diese Einheit blicken. Wie ist das zu erklären?
Ja, das ist wie viele andere Dinge auch immer so ein bisschen verwunderlich. Ne? Also das geht ja vielen Leuten so, die irgendwie durch Ostdeutschland fahren und das vielleicht manchmal mit dem Ruhrgebiet vergleichen und sagen, ja, eigentlich sieht's doch alles ganz toll aus. Und jetzt ist die Arbeitslosigkeit auch nicht mehr so hoch, fast auf westdeutschem Niveau. Das Wirtschaftswachstum hat angezogen. Und trotzdem gibt's vor allen Dingen eben auch unter den jüngeren Leuten, unter 30, unter 25, eben auch bei den Erstwählern, wie wir es jetzt gesehen haben, bei den Landtagswahlen, eine relativ starke Neigung, doch eine extremistische Partei zu wählen. Warum ist das so? Ja, sicherlich, weil eben wiederum diese Widerstandskräfte der Zivilgesellschaft nicht besonders stark sind, weil auch in den Elternhäusern zum Teil eine Bagatellisierung auch dessen stattfindet, was die DDR-Diktatur ausmachte. Aber es gibt natürlich auch andere Effekte, die man im Westen so ähnlich sehen kann. Also da haben wir ja jetzt auch gesamtdeutsch oder bei den letzten Landtagswahlen in Hessen und Bayern gesehen, dass die Jüngeren eben nicht alle nur zu den Grünen gehen oder zu den Liberalen wie bei der letzten Bundestagswahl, sondern durchaus relativ stark auch der AfD hinterherlaufen. Ja, wie ist eigentlich die primäre Form der politischen Sozialisation? In welchen Kontexten bildet man eigentlich seine politischen Verständnisweisen der Welt aus? Und das ist bei der jungen Generation heute eben anders. Das findet stark eben in den sozialen Medien statt. Da gibt es viele auch rechte Influencer, die eine große Rolle spielen. Man orientiert sich an Peers, also an Gleichaltrigen. Und das alles kommt dann zusammen. Und das ist natürlich in einem Umfeld, wo sie sowieso schon eine schwächere demokratische Tradition haben. Natürlich führt das zu einer größeren Anfälligkeit dort. Und das sind jetzt interessanterweise eben nicht sozusagen die Stubenältesten der DDR, die alle nur Rechte oder eine autoritäre Partei wie das Bündnis Sahra Wagenknecht wählen, sondern vor allen Dingen eben die Jüngeren, also gar nicht die über 70-Jährigen. Und das ist schon ein interessantes Phänomen, was eben zeigt, dass ja, wenn Leute irgendwie anfangen, zu politisch zu denken, dann sind sie bestimmten Einflüssen ausgesetzt. Und das sieht im Westen eben nach wie vor anders aus als im Osten. Aber in der Tendenz sind die Entwicklungen durchaus schon ähnlich. Das muss man auch immer unterstreichen. Es ist jetzt keine ostdeutsche Sonderentwicklung. Nur die Niveaus sind eben unterschiedlich. Insgesamt ist der Trend doch durchaus vergleichbar.
Sie haben gesagt, das ist natürlich auch das Elternhaus, was so ein bisschen ein Narrativ vorgibt. Und da gibt es ja viel die Erzählung, es sind eben damals auch wirklich Fehler gemacht worden bei der Wiedervereinigung. Wir konnten nicht so daran mitarbeiten, wie man uns versprochen hat.
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Zum Teil haben wir eben auch sozusagen so ein offiziöses Narrativ oder so eine Deutung, geschichtspolitische Deutung. Da wird die DDR auch immer sozusagen in eine historische Linie mit dem Dritten Reich gestellt. Das wissen wir auch aus Untersuchungen, dass das von vielen auch Menschen in Gymnasien in Ostdeutschland durchaus kritisch gesehen wird. Also diese Rede von den zwei Diktaturen. Natürlich sind die im politischen System mit Einparteiensystem, Herrschaft und so weiter nicht demokratische Verhältnisse durchaus vergleichbar. Aber im Hinblick auf die Wirkungsweise, denke ich, gibt es schon fundamentale Unterschiede zwischen dem Dritten Reich und einem Weltkrieg und vielen Millionen Toten, die damit verbunden sind, und der kleinen DDR, die natürlich repressiv war, aber natürlich nicht in dem Ausmaß wie das Dritte Reich. Ich glaube, da fehlen uns ein bisschen die Begriffe, um das richtig zu differenzieren und vielleicht auch in der öffentlichen Kommunikation entsprechend zu platzieren. Und wir haben sicherlich diese Geschichte, die Sie angesprochen haben, das betrifft sozusagen den Prozess der Wiedervereinigung selbst. Die Leute sind nicht kritisch gegenüber der Wiedervereinigung per se, sondern gegenüber dem Modus der Wiedervereinigung, dass sie eben sagen, okay, da sind die Ostdeutschen zu kurz gekommen. Man hat relativ stark sich sozusagen an den westlichen Eliten orientiert. Es gab auch die bekannten Transfereliten, also Leute, die aus dem Westen in den Osten gekommen sind und dann die Dinge umgesetzt werden. Daraus ist manchmal so eine Kolonialisierungserzählung gestrickt worden, die ich für analytisch nicht für tragfähig halte, aber die relativ weit verbreitet ist im Osten. Auch so ein Gefühl des Zu-Kurz-Kommens, nicht richtig gesehen und repräsentiert zu werden. Oder diese Rede von der Nicht-Anerkennung ostdeutscher Lebensleistung, die führt ja auch letzten Endes in diese Richtung. Und von all dem stimmt ein Stück weit etwas, aber das ist heute eben so verdichtet worden zu so einer Nachteils- oder Benachteiligungserzählung, aus der dann natürlich auch wieder andere, wie zum Beispiel die AfD, durchaus politisches Kapital versucht zu schlagen.
Sie haben ja gesagt, man könnte jetzt nochmal einen Versuch starten, die Zeit auch aufzuarbeiten, also nochmal ins Gespräch zu kommen, eine Debatte zu führen und wirklich zu sagen, so, was habt ihr denn da erlebt, ähnlich wie man das jetzt versucht, auch mit der Corona-Pandemie. Wie könnte das denn heute noch aussehen?
Ja, ich denke mal, das findet auch schon statt, wenn man sich jetzt mal anschaut, was in den letzten 5 Jahren passiert ist. Also auch wie öffentlich über die Wiedervereinigung gesprochen wird, auch von hochrangigen politischen Repräsentanten, vom Bundeskanzler, vom Bundespräsidenten. Dann gibt es schon eine Differenzierungsleistung. Also bestimmte Sachen, die heute so gesagt werden, die wären vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen. Überhaupt die Rede von Ostdeutschland in den 90er Jahren war dieser Begriff völlig tabuisiert. Da hat man nur von den 5 neuen Bundesländern gesprochen und wollte niemals sozusagen diese Gemeinsamkeit dieser 5 Länder irgendwie betonen und hat sich auch vehement dagegen gewehrt, dass es so etwas geben könnte wie ein Ostbewusstsein. Heute müssen die politischen Akteure damit umgehen, die wissen, dass es das gibt. Das kann man auch nicht wieder wegdrücken oder wegschieben, sondern man muss das in der öffentlichen Kommunikation irgendwie mit einbeziehen. Also wie gesagt, ich glaube, dass eigentlich die Diskussion besser geworden ist. Ich glaube auch, dass wir beobachten, dass mehr Ostdeutsche sprechen. Also es gibt nicht mehr nur einige wenige Repräsentanten wie Wolfgang Thierse und so, die das versuchen öffentlich zu erklären, sondern es ist viel stimmiger geworden. Also auf Theaterbühnen, bei Festivals beobachte ich das natürlich in der Literatur ganz intensiv. Und ich glaube, diese Befragung, selbst wenn sich nicht immer alle einer Meinung sind, ne, also wenn da kein Konsens herrscht, diese Befragung ist ganz wichtig. Ist auch wichtig, dass es viel stimmiger wird. Es sind auch viele migrantische Menschen, die aus Ostdeutschland, die sich jetzt daran beteiligen. Und das, finde ich, ist schon ein großer Gewinn. Ich möchte, dass es noch intensiver wird, dass es noch mehr wird, dass es auch lauter wird. Denn es ist ja nicht nur ein Ost-West-Konflikt, den wir hier bearbeiten, sondern es ist auch ein Ost-Ost-Konflikt, der mit unterschiedlichen Deutungskulturen und Deutungspolitiken zu tun hat und wo es jetzt auch darum geht, miteinander sich ins Benehmen zu setzen und vielleicht Dinge auszufechten, die lange Zeit unter den Teppich gekehrt worden sind.
ist so wunderbar aus der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven mit dem Chamber Orchestra of Europe, dirigiert von Claudio Abbado. Steffen Mau, während Sie in Ihrem jüngsten Buch Ungleich vereint ja die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland betont haben, ging es in dem vorherigen Buch Triggerpunkte ja auch viel um die Gemeinsamkeiten der Gesellschaft in Deutschland, also gar nicht so sehr getrennt nach Ost und West. Eine Ihrer Thesen ist, dass die Stimmung in Deutschland gar nicht so schlecht ist, wie viele meinen, und wir uns bei vielen Themen doch auch sehr einig sind. Gilt das immer noch oder hat sich die Stimmung verschärft?
Ja, Sie sprechen da wirklich einen kritischen Punkt an. Man hat ja oft das Gefühl, wenn man die öffentlichen Diskussionen verfolgt, dass die Sachen immer aufgeheizter und polarisierter werden. Das geht mir als Beobachter von sozialen Medien oder öffentlichen Diskussionen ganz genauso. Das war auch der Ausgangspunkt unserer Triggerpunkte, also dieses Buches, das genauer mal unter die Lupe zu nehmen. Und wir stellen eben fest, dass die meisten Leute eben nicht stark zugespitzte, pointierte Positionen haben zu bestimmten Problemkreisen, sondern durchaus irgendwie sich in der Mitte befinden, also so Ja-Aber oder sowohl als auch Positionen beziehen bei Fragen von ja Diversität, von Migration, von Umverteilung, von Klimaschutz. Und da würde ich sagen, in gewisser Weise stimmt das nach wie vor, aber es ist eben auch ein dynamisches Feld. Wir wissen aus neueren Untersuchungen zum Beispiel zur Frage der Migration oder der Migrationspolitik, dass dort die politische Stimmung schon polarisierter geworden ist. Also da hat sich was verschoben im Vergleich zu unserer Studie vor 2 Jahren. Und Migrationsbefürworter oder Gegner oder Skeptiker sind ein Stück weit auseinandergerückt. Und das passiert jetzt auch nicht natürlich, sondern das hat natürlich auch was mit den politischen Akteuren zu tun, die Art und Weise, wie dieses Thema öffentlich verhandelt worden ist. Wenn Sie sich Umfragen anschauen zu den wichtigsten politischen Problemen, dann waren im letzten Herbst war Migration auf Platz 4 oder 5 und ist jetzt wieder auf Platz 1 und 2 hochgerutscht, obwohl die Zahl der Migrantinnen und Migranten, also jetzt, ich rede jetzt über Fluchtmigration, geringer geworden ist, obwohl viele Maßnahmen auch ergriffen worden sind, um Migration stärker zu regulieren oder auch zu verhindern. Das hat nicht immer was mit den realen Verhältnissen zu tun, aber dieses Thema eignet sich offensichtlich sehr gut, um einen Keil in die Bevölkerung zu treiben, um Migration zur Mutter aller Probleme zu machen. Und ja, von daher gebe ich Ihnen recht, es verändert sich da etwas, aber es ist nicht ganz so fundamental, wie es manchmal den Eindruck macht. Selbst in der Migrationsfrage würde ich nach wie vor sagen, die allermeisten Leute sagen, wir sind zu einem Einwanderungsland geworden. Wir brauchen auch Arbeitskräftezuwanderung und wir haben auch humanitäre Verpflichtungen gegenüber Migrantinnen und Migranten auf der Flucht oder in Verfolgung. Aber wir möchten eben, dass es auch halbwegs reguliert wird und auch, dass die Arbeitsmarkt oder die Bildungsintegration gut gelingt. Das ist eigentlich so eine Konsensposition, die in der Bevölkerung weit verbreitet ist.
Ist das Ihrer Ansicht nach der Versuch, bestimmter Parteien der AfD Stimmen abzuringen oder von anderen Themen abzulenken?
Ja, es ist nicht so, dass alle das immer unbedingt wollen, ne? Also dass sie jetzt sagen, wir wollen das jetzt imitieren, aber viele der demokratischen Parteien sind in gewisser Weise auch ohnmächtig gegenüber der Art und Weise, wie die AfD, zum Teil auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, diese Themen so in die Debatte spielen und wie diese Themen dann auch aufgeladen werden. Und dann vollziehen sie Dinge nach, die durch diese Parteien auch schon ja vorgearbeitet worden sind. Und die große Diskussion auch in der Politikwissenschaft ist immer, ja, lohnt sich das eigentlich für diese Parteien? Und dann kommt man häufig darauf zu sagen, nee, so viele Wähler holt man dann eigentlich nicht zurück. Aber die Parteien brauchen natürlich Möglichkeiten, selber Themen zu setzen und zum Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte zu machen. Und an dieser Fähigkeit mangelt es so ein Stück weit. Wir haben ja jetzt mit der Koalition auch relativ viel Streit auf der Bundesebene. Wenig sozusagen auch gut organisierte politische Entscheidungen, die, ja, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, da löst sich jetzt irgendwie was, da geht es irgendwie nach vorne. Und unter diesen Bedingungen greifen natürlich dann auch diese politischen Angebote oder auch die Diskursversatzstücke, die da vom rechten oder rechtspopulistischen Lager kommen. Das ist ein großes Defizit, das sehe ich auch als Problem. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, gilt die Aufforderung an die etablierten demokratischen Parteien, wieder ein Stück weit auch gesellschaftliche Debatten zu dominieren mit Politikangeboten, auch mit programmatischen Überlegungen. Und das finde ich ist im Moment sehr defizitär.
Deutschland ist ja noch kein Land mit populistischer Politik. Populistische Parteien regieren hier nicht. Ganz anders sieht das ja in vielen anderen europäischen Ländern aus. Sehen Sie in Deutschland da auch den Trend hin zu populistischer Politik?
Ja, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass so etwas sich auch durchsetzen kann. Wir haben ja in Österreich Lehrbeispiele, auch in Skandinavien gibt es ja Beteiligung oder gab es Beteiligung rechter Parteien an den Regierungen. Wir haben ja jetzt noch eine starke Orientierung an dieser sogenannten Brandmauer, dass wir sagen, okay, jetzt eine Partei wie die AfD, die eben antidemokratisch ist und gesichert rechtsextrem und zumindest auch in einigen Bundesländern, dass man versucht, die von der Macht fernzuhalten. Das finde ich ist auch eine richtige Strategie, die muss man auch konsequent durchhalten. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass in einzelnen Bundesländern sich auch Mehrheitsverhältnisse so verschieben können, dass zum Beispiel die AfD mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht zusammen eine Regierung stellen kann. Da kann man dann relativ wenig dagegen machen. Wir haben ja jetzt sehr wackelige und hochproblematische Prozesse der Regierungsbildung in drei ostdeutschen Bundesländern, deren Ausgang jetzt noch offen ist, weil das erst beginnt mit den Koalitionsgesprächen, vielleicht auch gar nicht so richtig zustande kommt. Aber das würde uns natürlich schon in eine sehr prekäre politische Situation hineinbringen, die auch unsere gesamte politische Landschaft umflügen könnte, wenn wir eben feststellen, wir können mit den demokratischen Parteien eigentlich keine Regierung mehr bilden.
Wir hören den dritten Satz aus der Violinsonate Nummer 3 D-Moll von Johannes Brahms mit dem Geiger Christian Tetzlaff und dem Pianisten Lars Vogt.
Thank you.
den nächsten Tagen jährt sich nicht nur der Mauerfall zum 35. Mal. Die USA wählen auch ihren nächsten Präsidenten. Kamala Harris oder Donald Trump? Steffen Mau, was glauben Sie, wer gewinnt?
Oh, da möchte ich mich nicht auf Spekulieren einlassen. Es ist ganz schwer zu sagen. Ich verfolge das intensiv, auch die vielen Umfragen, aber es ist spitz auf Knopf. Wir können nicht sagen, was dabei herauskommt. Ich habe natürlich meine Hoffnung, dass Kamala Harris das machen wird. Aber dass es anders kommt, ist auch nicht auszuschließen.
Was würde denn eine erneute Wiederwahl von Donald Trump für Europa und vor allem für Deutschland bedeuten?
Ja, Europa müsste über Nacht erwachsen werden. Und das unter Bedingungen, wo ja die politischen Verhältnisse selber prekär geworden sind, wenn man sich jetzt sozusagen in Westeuropa, aber auch Mittel- und Osteuropa die Regierung anschaut, ist es ja nicht so, dass wir jetzt sozusagen eine breite Koalition haben, die an einem Strang zieht oder dass sich alle in die gleiche Richtung bewegen. Europa hat ja an Handlungsfähigkeit sehr stark eingebüßt und ich würde mir wünschen, dass so ein Wahlausgang, also mit Donald Trump als Präsident, doch ein Weckruf wäre für Europa, die eigene Handlungsfähigkeit wieder herzustellen, auch die eigene Position gegenüber Russland nochmal zu festigen, auch die Unterstützung der Ukraine nachhaltig zu gestalten. Denn Europa würde dann danach alleine dastehen und Donald Trump würde wahrscheinlich sich auch auf die militärischen Eigenleistungen der Europäer in gewisser Weise verlassen oder zumindest erwarten, dass sie das dann alles selber machen und sich zurückziehen. Er hat ja die starke nationalistische Orientierung. Auch die Frage der Zölle, die wird ja ganz bedeutsam sein. Dann kommt Europa in eine Situation, wo der wirtschaftliche Austausch mit China komplizierter wird und zu mehr Auseinandersetzung führt. Und wenn das dann noch mit den USA gleichzeitig passiert, dann glaube ich, würde die wirtschaftliche Entwicklung in Europa, die ja jetzt schon sehr, sehr schwierig ist, noch mal einen zusätzlichen Dämpfer bekommen. Und dann muss man sich wirklich überlegen, wie man eine nachhaltige Strategie entwickelt, wo man in so einer multipolaren globalen Welt, wo es eben auch starke Akteure gibt, die stark auch darin sind, ihre Interessen durchzusetzen, wo man da nicht an den Rand gedrängt wird und eigentlich nur noch Zuschauer der Geschichte ist und die Entwicklung nicht mehr maßgeblich mitbestimmen kann.
Was würde denn Kamala Harris durchsetzen wollen? Was meinen Sie, wie unterschiedlich wäre das?
Ja, das kann man noch nicht genau sagen. Sie ist ja sehr vage in ihrer politischen Programmatik, vermutlich auch mit Blick auf abschreckende Wirkung von sozusagen sehr pointierten Aussagen. Was ich für problematisch halte, ne? Also es ist ja wirklich wenig konturiert, das, was sie eigentlich möchte. Also das bleibt letzten Endes noch offen. Was klar ist, ist, dass sie nicht diese starke transatlantische und auch europäische Orientierung hat, die Joe Biden jetzt hatte, der sozusagen auch mit dieser Nachkriegstradition aufgewachsen ist, auch immer enge Verbindung zur europäischen Politik gehabt hat. Das ist bei ihr nicht der Fall. Von daher würde ich auch sagen, dass es jetzt im Vergleich zur Biden-Regierung durchaus auch eine Schwächung dieser transatlantischen Kooperation, Orientierung geben könnte, aber sicherlich kein so fundamentaler Abkehr von einer Unterstützung Europas oder auch einer Unterstützung der Ukraine, wie das jetzt durch Donald Trump angekündigt worden ist.
Donald Trump hat ja auch gesagt, er würde den Krieg Russlands mit der Ukraine sofort beenden, einen Friedensprozess einleiten. Was ist davon zu halten?
Ja, natürlich mit hohen politischen und auch sozialen Kosten, natürlich auf dem Rücken der Ukrainer. Natürlich wird es an irgendeinem Punkt auch mal Verhandlungen geben müssen mit Russland. Und das Bestreben war ja lange, auch die Ukraine so zu positionieren, auch militärisch so zu unterstützen, dass diese Verhandlungen dann zu auch einem sinnvollen Resultat führen können. Jetzt steht uns ein Winter bevor, der sicherlich sehr, sehr hart wird für die Menschen, die dort kämpfen oder auch von den Raketenangriffen aus Russland bedroht sind. Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Entwicklung. Ich halte es für unrealistisch, dass von heute auf morgen es dort zu einem Friedensschluss kommt, auch mit Donald Trump nicht. Und wenn, dann muss man wahrscheinlich befürchten, dass er enorme Gebietskonzessionen macht. Und das bedeutet für die dort ansässige Bevölkerung eben auch, dass sie unter russischer Besatzung leben muss. Wir haben in der Vergangenheit, Stichwort Butscha und andere, natürlich erfahren, was das auch für Menschen bedeutet. Oder auch die Verschleppung von Jugendlichen und Kindern aus der Ukraine nach Russland, Trennung von ihren Eltern. Und ich glaube, das ist eine Situation, die niemand wollen kann, aber die wahrscheinlich Donald Trump irgendwie in Kauf nehmen würde.
Thank you.
Das war der ungarische Marsch aus der Oper La Damnation de Faust von Hector Berlioz, dirigiert von George Scholti und gespielt vom Chicago Symphony Orchestra. In der Kultur à la carte heute mit Steffen Mau, Soziologe und Bestsellerautor. Herr Mau, gibt es schon Pläne für ein neues Buch?
Ja, aber darüber kann ich jetzt noch nicht reden, das ist noch viel zu früh. Ich will mir auch diesmal ein bisschen Zeit lassen. Ich habe jetzt Bücher sehr schnell hintereinander gemacht und als Wissenschaftler muss man ja mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht anfängt, Sachen zu publizieren, die dann nicht mehr diese Tiefe und die Substanz haben. Und ich hoffe, dass meine letzten Bücher das erreicht haben. Und das möchte ich jetzt wieder, aber dafür muss man auch die Batterien ein Stück weit auffüllen. Und ich habe jetzt ein neues großes Projekt, was ich gerade starte, was sich aber sicher ein paar Jahre hinzieht. Und daraus soll da auch eine Publikation entstehen.
Welches Thema ist das denn? Können Sie das verraten?
Ja, da soll es so um soziale Transformationen gehen. Also eigentlich um die große Frage, wann gelingt eigentlich sozialer Wandel? Denn wir sehen ja jetzt im Moment sehr viele auch Blockaden, auch Veränderungsmüdigkeit oder Erschöpfung, wie ich das gerne nenne, dass es einfach schwer ist, eine Gesellschaft zu dynamisieren. Und wir wissen eigentlich relativ wenig darüber, was sind eigentlich die Gelingensbedingungen für erfolgreichen Wandel. Wann machen Leute eigentlich mit und wann verweigern sie Wandlungsprozesse? Wann sind sie auch gestresst von gesellschaftlichem Wandel? Und das genauer zu erkunden, das mache ich im Moment mit meiner Arbeitsgruppe.
Wir sind gespannt. Ihnen ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Ungleich vereint heißt das Buch von Steffen Mau, erschienen im Surkamp Verlag. Und für die NDR Sachbuchpreisverleihung am 7. November in Göttingen drücken wir natürlich ganz fest die Daumen.
Dankeschön.
Die Gala können Sie ab 19 Uhr im Livestream auf ndr.de/kultur verfolgen. Dort und in der ARD Audiothek finden Sie, wie immer, auch diese Sendung. Vielen Dank nochmal, Steffen Mau, für heute und am Mikrofon verabschiedet sich Verena Gonsch.